Ja, Freunde, herzlich willkommen. Wir feiern die 90. Hallo Jens, 90. Ausgabe Podcast Musikgeschichte.
Ich muss jetzt ein bisschen langsamer reden mit 90.
Mit 90, ach, jetzt hör auf.
Ja. Ja, ich hab's. Nein, wobei ich muss sagen, es gibt flotte 90er. Ja, also es gab die flotten 90er, es gibt auch flotte 90er Leute und wir haben heute, wie es gehört, zur 90er Party, ne, kann man so sagen, wieder einen sensationellen Stargast. Man hat schon ein klein wenig im Hintergrund gehört hier, dieses leichte, verschmitzte Geräusch. Das ist sie nämlich schon. Und erzähl einfach mal irgendwas.
Ich soll irgendwas erzählen. Also ich bin schon erstmal froh, wir haben zum zweiten Mal einen weiblichen Gast bei uns im Podcast. Das finde ich schon mal schön, dass wir auch die weibliche Seite bei uns drin haben. Ich stelle mal unseren Gast vor, bevor wir dann auf unseren Podcast kommen. Und zwar geboren am 22. April 1980 in Dresden. Richtig. Sie begann im Philharmonischen Kinderchor in Dresden, war dort 11 Jahre weltweit unterwegs.
Stimmt.
Genau. Hatte eine Klavierausbildung an der am Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden mit hervorragend abgeschlossen. 1996 Gründung des Vokalensembles Nonetz, das sich dann 2005, und jetzt kommen wir zu unserem Stargast, umbenannt hat in Mädels. Ja. Die Band zählt heute zu den besten weiblichen A-Cappella-Bands Europas. Außerhalb der Mädelsband ist unser Gast, aktiv als Sängerin und Komponistin, unter anderem bei den Cashbacks. Kommen wir wieder zu mir. Weißt du, wer die Cashbacks sind, lieber Jens?
Du weißt meistens mehr als ich.
Das ist eine Johnny Cash Coverband oder
Tribute-Band.
Das ist aber schon lange her.
Aber du warst damit dabei.
Ich habe damit gesungen.
Genau. 2014 das erste Soloalbum unter dem Künstlernamen Miss Rochester. Das erste Album A Ride on Either Side. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ride on Either Side.
Genau. 2017, wir haben immer so ein bisschen Probleme mit Englisch hier, weil wir haben Aussprache. Ja.
Wir sind ja auch ein bisschen in Sachsen. Ne?
Wir müssen also unsere Hörer immer fragen. Genau. Wir hatten jetzt vor kurzem die Diskussion, wie heißt es denn richtig? Castles oder Castles? Und da haben uns unsere Hörer belehrt, es ist beides möglich. Castles wird es in England gesprochen und Castles wird es drüben in Staaten gesprochen. Aber unsere Hörer unterstützen uns damit. Aber ich war nicht ganz fertig. 2017 das zweite Album. Songs, Poems and Stars. 2020 das dritte Album, Dieser Moment, ein deutschsprachiges Orchesteralbum mit dem Elbland Philharmonie mit der Elbland Philharmonie Sachsen. Mhm. Im Dezember 2023 kam die Vorab-Single Nein für das vierte Album. Und da werden wir dann, wenn wir unsere Gäste vorgestellt haben, mal kurz reinhören, damit ihr wisst, was auf euch drauf zukommt. 2024, dieses Jahr, befindet sie sich auf Jubiläumstour, 25 Jahre Mädels, und am Ende des Jahres wird sie dann die Band verlassen, um sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren. Herzlich willkommen, Silvana Mehnert.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns besonders und unser lieber Marcel ist ja immer der Fanboy von den Gästen, die hier drin sind.
Ah.
Ja.
Warum machst du das immer?
Warum denn nicht?
Ich finde das toll, dass die Silvana sich Zeit genommen hat, hierher zu kommen. Man freut sich über jeden Gast.
Ja, weil das finde ich ja auch toll.
Und vor allen Dingen, wenn die selber aus der Musikbranche kommen, weil da gibt es so viel zu erzählen. Also du warst weltweit und erstmal hallo Silvana, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Silvana, du warst weltweit unterwegs. Kleine erste Frage, wie weit warst du unterwegs? Erzähl mal.
Also du spielst jetzt auf den Kinderchor an,
genau,
auf die Frühgeschichte meiner Musikkarriere. Also wie gesagt, ich war 11 Jahre im Dresdner Philharmonischen Kinderchor. Das war so damals das Pendant zum Kreuzchor. Im Kreuzchor, da durften nur die Jungs singen.
Ja.
Und da durften halt Mädels und Jungs singen, aber wir waren einfach in der Überzahl. Wir hatten vielleicht noch 3% Jungs, das war genau das Gegenteil. Und ich bin da reingekommen, 89, genau zu Wendezeiten, also 88 Vorbereitungsklasse, 89 in den Chor dann hineingekommen. Und das war eine gute Zeit, weil dann haben sich ja die Türen geöffnet in die Welt. Und der Chor war sehr stark in sakraler Musik, war sehr, sehr gut, auch international tätig, und wir sind dann erstmal ganz durch Europa gereist, haben an vielen Wettbewerben teilgenommen, in Frankreich, in Spanien, in der Tschechei waren wir, in England. Wir waren dann in Japan auf einer Riesentournee.
In Japan?
Ja, 6 Wochen sind wir durch Japan getourt und hatten da 21 Konzerte, und da gab es unglaublich viele verrückte Anekdoten in der Zeit. Dann in Italien waren wir, in Amerika. Wir haben eine Amerika-Tour gemacht mit dem Chor. Und ja, unendlich viele Sachen. Also ich habe wirklich viel erlebt. Ich wurde dann auch immer aus der Schule rausgenommen. Man brauchte auch ein gewisses Niveau an schulischen Leistungen, weil man auch öfters mal nicht in der Schule war. Sonst hätte das nicht geklappt.
Wie hat man das so mitbekommen als Kind? Hat man das quasi in sich vereinnahmt, wo man dann überall gewesen, also so bewusst wahrgenommen, die ganzen Stationen, die du jetzt gerade eben aufgezählt hast?
Also an Japan kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil da war ich dann schon 17. Und deswegen ist das noch ziemlich gebrandet. Und diese 21 Konzerte waren wirklich der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass hier zu der Zeit für ein Chorkonzert, wenn da jemand irgendwie, das waren ja noch D-Mark-Zeiten, wenn man da irgendwie 15 Mark D-Mark für eine Karte bezahlt hat, für einen Kinderchor, war das viel. Dort haben die über 100 bis 200 Mark umgerechnet für ein Ticket für einen Kinderchor bezahlt.
Wahnsinn.
Und das waren Konzertsäle in der Stärke, also in der Besetzungsstärke für Zuschauer wie der Kulturpalast, wo wir da gespielt haben.
Wow.
Das ist unglaublich und das war wie ein Fankult. Also wenn du da als Deutscher hinkommst, dann kommen die da einfach nur, um einfach schon mal deutsche Kinder da zu sehen und dann noch singen die noch und das war total verrückt, es war wie eine andere Welt. Das hört man ja auch oft von Künstlern, dass die in China oder sonst wo irgendwie so durch die Decke gehen, so europäische Künstler. Genau das haben wir da auch mitbekommen sozusagen.
Das ist, übrigens kannst du das auch als Instrument nutzen. Das haben unsere letzten Gäste, so, die Band mit Zärtlichkeiten mit Freunden, die waren hier, die haben das als Instrument, die haben dann Live-Konzert auf den Tonarmen gespielt.
Ja, also, weil mein lieber Freund Marcel hat nämlich investiert wirklich in High-End-Technik hier für den Gast. Das ist halt so. Nee, was mich nochmal so interessiert, wenn ich so Kinderchöre höre. Gab es bei euch im Chor direkt spezielle Lieblingslieder, die ihr wirklich gerne zelebriert habt, wo ihr gesagt habt, wenn schon, denn schon, das muss da, also wenn ich jetzt an Kinderchor denke, das sind natürlich jetzt tiefste DDR-Zeiten, gibt es ein Weihnachtslied, wo ich immer Tränen in den Augen habe, vor allen Dingen Kreuzchor hat das jetzt auch in ihr Repertoire mit aufgenommen, sind die Lichter angezündet.
Das haben wir früher auch gesungen.
Ja, also das hat so eine gewisse, ja, Stimmung dort mit drin, heimlich, genau.
Genau. Na, wir hatten ja, also wir haben auch ein Weihnachtsprogramm gehabt. Unterm Jahr hatten wir sehr viel sakrale Musik und so auch so Volkslieder schon, aber in bestimmten Arrangements. Aber meine Lieblingslieder persönlich waren immer Kompositionen von Rainer Lischka zum Beispiel. Der hat direkt für den Chor komponiert. Und dann, wie lieblich sind deine Wohnungen, fällt mir da sofort ein, das sind unglaublich schwere Stücke gewesen. Und wir haben... Und das Schöne an dem Chor war immer, dass wenn wir in ein Land gereist sind, haben wir immer ein Stück aus diesem Land gelernt. Also wir mussten immer die Sprachen dann uns auch draufdrücken. Dann kam dann auch jemand in den Kinderchor und hat uns dann phonetisch beigebracht, dass wir das einigermaßen richtig aussprechen. Das war natürlich in Japan besonders spannend.
Okay.
Aber wir haben drei Lieder in Japan gesungen, drei japanisch. Und das eine war damals ein Riesenhit, weil das so eine Art Fernsehserie war für Kinder. Und das war der Titelsong davon. Und den haben wir gesungen. Da sind die natürlich alle ausgerastet.
Okay.
Das war witzig.
Also ich war ja zu Ostzeiten war ich auch im Chor und zwar bei dem Pionierhaus Spatzen in Großenhain. Bei der Frau Seeger, jetzt Frau Kreis, Musiklehrerin hier in Großenhain gewesen. Und wir mussten immer sozialistische Kinderlieder auf dem Markt singen. Aber richtig böse.
Ich dachte, dass sie sich nur als Bass genommen haben. Oder?
Nein, da war ich.
Für die Basslinie.
Vorm Stimmbruch war ich hier in Musik immer eine Eins. Ne? Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Ja? Also vorm Stimmbruch und dann kam der Stimmbruch und dann war Ruhe.
Ja, wenn du schon sowas auskramst mit Chor, also es gab bei uns in der Schule auch einen Schulchor. Und mir haben sie das schon angesehen, dass ich dann eher derjenige war, der vorher ein Gedicht aufgesagt hat, also der durchgeleitet hat durch diese Geschichte. Und ich hatte dementsprechend auch dann schon Chorerfahrungen, dass ich dann derjenige halt war, der davor oder dahinter dann oder dazwischen dann immer irgendwas dazu gesagt hat.
Okay. Also Silvana, erstmal schön, dass du da bist. Wir haben dich jetzt erstmal vorgestellt. Wir würden jetzt erstmal, bevor wir jetzt in deinen aktuellen Song reinhören, den werden wir dann dass ihr mal hört, worum es geht, haben ein kleines Geschenk, weil unsere Gäste bekommen alle ein Geschenk.
Oh, das ist aber lieb.
Jetzt muss ich gucken, wo ich es hingestellt habe.
Das ist halt, ne?
Oh.
Aber er findet es. Er findet es hier in seinem Penthouse hier.
Weil unsere Gäste bekommen nämlich alle als Gast.
Wissen die Leute draußen, was sie bekommen? Was ich bekommen habe?
Du kannst das gern beschreiben.
Es ist weiß, es hat einen Henkel. Ja, ich schätze, es ist eine Tasse.
Es ist die
Podcast-Musikgeschichte-Tasse.
Richtig. Ja, unsere Gäste bekommen alle so ein bisschen was von uns als kleines Dankeschön, dass ihr hier wart.
Dankeschön.
Genau.
So, und ich habe natürlich immer ein Überraschungsgeschenk, auch für einen Gast und auch für den lieben Marcel. für den lieben Marcello. Der weiß nämlich nie, was da passiert und warum da was passiert. Vor allen Dingen, weil es ja immer so diese runden Sendungen sind. Und bevor ich das jetzt raushole, also mich würde noch mal kurz interessieren, die Idee, A Cappella zu singen, woher die Idee kam. Ich meine, dass das mir so im Blick war, die hatte ich ja auch schon öfters live gesehen, Wise Guys in den 90er Jahren, was ich wirklich sensationell fand, natürlich darüber hinaus. Wo war die Idee entstanden, dass ihr gesagt habt, okay, ich weiß gar nicht genau, war Blackface auch A Cappella? Es gab doch eine kölsche Band, die da auch viel. Ja sowas ja auch ein bisschen, ja. Erzähl mal, Silvana, und ich hole mal jetzt das andere Überraschungsgeschenk.
Okay, also das war naheliegend. Grundlegend, wenn man im Chor singt, dann hat man ja die Stimme. Das war unser Instrument und das ist das körpernaheste Instrument. Und da wir ja alle, also außer ich am Klavier, die anderen jetzt nicht unbedingt ein Instrument gespielt haben und wir aber immer so gerne zusammen gesungen haben, gab es damals im Kinderchor, da gab es immer, entschuldigt, so ein Chorlager und dann gab es einen Abschlussabend. Und da hat man immer irgendwas dargeboten.
Ja.
Und da haben sich die Mädels, damals noch die Neuen, die dann die Nonettes wurden, wir haben da einen Song von Pur umgetextet.
Mhm.
Und den A Cappella gesungen und noch irgendwas anderes, was man so kannte, Joy the Caravan of Love oder sowas war das. Und da haben wir so gedacht, ach, das fetzt ja eigentlich so, auch in einer kleinen Besetzung zu singen. Und dann hat uns Bienes Mutter eine von den Mädels, die hatte eine Konzertagentur zu der Zeit und die hat uns dann so auf kleine Festivitäten verbucht mit so einem kleinen Programm. Und da haben wir dann irgendwie festgestellt, ach, das können wir doch machen, so zusammen singen und dann suchen wir uns ein paar modernere Sachen, bis wir dann irgendwann angefangen haben, selber Arrangements zu schreiben. Also wir sind da so richtig reingeschlittert. Das war dann irgendwie das, ja, das können wir, das machen wir.
Na, ist doch super.
Das genau.
Ist schön. Im Übrigen habe ich auch noch mal ein bisschen nachgekramt und habe gesehen, dass du zu den Urgesteinen der Mädels zählst.
Genau,
also,
ich bin Gründungsmitglied.
Viele so hier Ab- und Zugänge und wie auch immer, aber es gab so drei genau. Die dort von Anfang an.
Genau.
So. Und da habe ich mir gedacht, da wir ja eine Frau und auch die Silvana hier haben, brauchen wir natürlich noch ein Pendant. Ein Pendant.
Ich weiß nie, was passiert. Das ist jedes Mal Überraschung, was okay. Da jetzt hier einpackt.
Das ist zwar jetzt ein klein wenig vielleicht flach gehalten, aber ich fand die Idee gut.
Jetzt manchmal okay. Hat er schicke Geschenke. Ja. Jetzt zur letzten Aufzeichnung, wo wir über Faschingslieder gesprochen haben, habe ich tiefgefrorene Pfannkuchen bekommen.
Die besten von Jahr. ja. So. Und deswegen, liebe Silvana, brauchen wir natürlich noch einen Silvana. So.
Das ist natürlich sehr schön. Und trocken ist er auch. Sehr gut. Ja.
Also,
nichts anderes kommt mir ins Haus.
Ja. Ich weiß nicht, ob schon andere die Idee mal hatten, dir einen Silvaner zu schenken.
Ja, das ist schon mal gekommen. Es ist auch sehr naheliegend. Es ist ja,
ja
auch,
richtig, na, genau.
Silvaner ist ja auch ein italienischer Name. Und es gibt
ja,
auch
ich würde
Traube.
Das noch ein bisschen umrahmen. Das ist halt Silvaner oder grüner Silvaner ist eine Weißweinsorte aus Österreich.
Mm.
Aber hat die größte Verbreitung tatsächlich in Deutschland. Also die Österreicher haben nicht so viel Silvaner dabei. Und Silvaner bringt bei guter Reife und nicht zu hohem Ertrag harmonische Weine mit feiner Säure und zarter Blume.
Na Mensch, da. Passt ja zu mir.
Ja, dachte ich mir auch so. Also,
vielen lieben Dank.
Bitteschön.
Reich beschenkt für noch nichts gemacht.
Ja, du bist ja schon zumindest hierher gekommen.
Ich bin ja schon mal hergekommen.
Genau,
ja.
Genau.
Nein, ich sage nein. Ein kleines Wort, die Welt zu teilen. Nein, ich sage nein. Zu diesem
gut, Jens hat mir jetzt schon einige Fragen weggenommen. Also wir werden im Laufe unserer Aufzeichnung hier, habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, aber wir sollten dann auch langsam mal über Musik sprechen.
Gerne.
Und zwar, wir haben uns heute auf das Datum fixiert, auf den 17. Februar 1996. Das war ein Wunsch von der Silvana, die gesagt hat, die möchte gerne in den 90ern, weil das war ihre Jugendzeit. Wir sind ja fast gleich alt.
Hm.
Ja, das ist ja der alte Sack heute.
Ah, okay. Naja, da fragt man nicht nach.
Ja, nee. Das, auf keinen Fall.
Das wäre sehr unsensibel.
Ja, genau. Okay, wir haben uns schon mal im Jahr 1996, waren wir schon mal, und zwar im September. Jens, weißt du, welche Folge?
Ich habe extra geguckt, weil ich bin ja vorbereitet, 2024, Folge 47.
Genau.
Und wir hatten Fettes Brot mit Jein, wir hatten die Fugees mit Killing Me Softly, wir hatten Chivago mit Dreamer und Experience mit Never Ending Dream.
Genau, also das war schon, da haben wir schon, und heute, wie gesagt, sind wir am 17. Februar 1996. Und wir haben natürlich jeder zwei Songs rausgesucht. Und wie es bei uns Usus ist, darf der Gast anfangen mit seinem ersten Song, umschreiben und wir versuchen dann rauszubekommen, welchen Song du dir da rausgesucht hast.
Also es ist einfach, jetzt muss ich mir ein schweres Stichwort suchen. Der Song ist nicht aus Deutschland.
Okay.
Also Übersee.
Hm.
Er ist ziemlich weit vorne in den Charts gewesen.
Okay.
Gehört zu einem Film.
Gehört zu einem Film. Okay. Übersee, meinst du Amerika oder woanders?
Amerika.
Okay, okay.
Gehört zu einem Film. Eine bekannte Schauspielerin ist in dem Videoclip zu sehen.
Ist das aus Breakfast at Tiffany's?
Nein.
Nein. Also, oder, naja, okay.
Die Schauspielerin kann ich benennen?
Ja, kannst du.
Michelle Pfeiffer.
Dann ist es Coolio Gangsters Paradise.
Genau.
Und da hören wir jetzt einfach
mal rein.
I'm the kind of G, the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Coolio's Gangster's Paradise. Was für ein Welthit. Also der war damals wirklich überall. Der lief ja im Radio hoch und runter. Heavy Rotation bei MTV und Viva, also da ging es richtig.
Und war meines Erachtens auch Platz Nummer 1 in Deutschland.
Das könnte sein, dass der.
Aber nicht an dem Tag.
Nee, nicht an dem Tag.
An dem Tag war er Platz 2.
Ja, ja, aber so wie ich mir entsinnen konnte, war der definitiv auch mal Platz 1 in Deutschland.
Bestimmt, kann ich mir vorstellen.
Und da wir, ich glaube, wir sind ja eine weit auseinander, Silvana, ich denke, da, du hast den Song auch genommen, damals, das war damals so die ersten schweren Einflüsse von Hip-Hop und Rap-Musik in Deutschland, die sich dann richtig breit gemacht haben. Also das wusste ich damals noch. Dann kamen noch solche Sachen wie Criss Cross und solche Sachen, die waren noch ein bisschen vorher, genau. Die waren 92, 93, aber das waren so die Sachen, was man hier intensiv mitgekriegt hat. Und gerade für uns, ich sag mal, Ossi-Kinder, war das natürlich noch viel Besonderes.
Auf jeden Fall. Ich fand den Song mega. Ich mochte den Film, aber auch ich habe den Film unglaublich oft gesehen.
Dangerous Minds, ne?
Dangerous Minds.
Genau.
Genau, weil man einfach mal, also es war wahrscheinlich auch eine sehr zarte Form der Darstellung der Situation in dieser Welt, in der Bronx und so und mit den Kids und mit diesen ganzen Sachen, zu denen wir einfach, da hatte ich noch gar keine Berührung damit. Ne? Wir waren ja im Osten so schön eingekerkert. Sowas gab es nie. Also das war völliges Neuland und so. Und es war natürlich auch cool. Also die Rapper und dann, also es war natürlich eine ganz andere Welt. Und die mal so entführt zu werden, und das war einfach ein cooler Song.
Und ich weiß noch genau, als die Hip-Hop-Musik kam, wo das dann auch die Mode einzog, kam, wo alle mit ihren Pesh-Hosen rumgerannt sind, mit den riesengroßen Beinen. Das immer, gab es in Großenhain, gab es zwei Läden, wo es die gab. Da gab es einmal die Pesh bei Indigo und da gab es noch bei Witboy, gab es noch die, sagen wir mal, die günstigere Variante. Und alle sind so mit solchen Baggy-Hosen rumgerannt.
Ich
und
auch.
Also das war damals noch, das war schon ganz schön groß.
So, ich habe nochmal nachgeschaut. Also man sieht ja immer so eine Chartgrafik und die ist wirklich ganz speziell bei diesem Lied. Über die Jahre hinweg kam es dann nochmal später nochmal zum Tragen, dieses Lied.
Mhm.
Da ist im Grunde genommen eine Gerade nach oben. Also es gibt auf dieser Zeitachse 3 Geraden nach oben.
Ich denke, das letzte Mal wird wahrscheinlich gewesen sein, wo bekannt wurde, dass Coolio gestorben ist.
Ja, das denke ich auch. Ja. So, und es war tatsächlich Platz 1 in Deutschland gewesen.
Okay.
Cool.
Und zu dem Zeitpunkt, wo wir heute sind, war es Platz 5.
Ah, Platz 5.
Platz 5.
Platz 5.
Coolios.
Für mich persönlich, Coolio fand ich noch besser See You When You Get There. Mhm. Was dann später kam, das hat dann auch so ein, ja, vom Sound her so ein R. Kelly-Verschnitt gehabt. See You When You Get There. Beide Maxis habe ich natürlich noch zu Hause in meinem Archiv.
Na klar, hast du das in deinem Archiv. Wo wir gerade dabei sind, Silvana, was sind deine privaten musikalischen Vorlieben? Was hörst du selber privat gern? Wir haben jetzt so aus deiner Jugend, ne? Coolio, was ist so die Musik, die bei dir zu Hause läuft?
Also jetzt, gerade jetzt up to date. Mhm. Oh, das ist total viel, aber ich bin gerade seit ein paar Jahren, bleibe ich so auf dem Retro-Pop hängen. Das finde ich mega cool. Also es macht mich tierisch an. Es gibt momentan, ich habe noch keinen Künstler aus Deutschland entdeckt, der Retro-Pop macht. Also es gibt irgendwie nur so englischsprachige Künstler, die das machen. Und es ist halt so eine schöne Mischung aus Popmusik, also aus coolen Beats oder tollen Beatmustern und mit Einflüssen aus den ja, mit Soundeinflüssen aus der Vergangenheit, so aus den 60ern, so viel Rhodes-Geschichten, Hammond-Orgel-Sounds, dann so Einflüsse auch aus der Amy Winehouse-Ecke. Und die Songs sind alle so ein bisschen groovy, ein bisschen viel Soul ist drinne. Und das geht einfach echt nach vorne. Und es hat tierisch viel Lebensfreude und sind unglaublich tolle Arrangements und geile Satzgesänge, so von den alten Sachen, so von wirklich so Etta James und so, wirklich die ganz alten Sachen, Ella Fitzgerald bis also wieder hergeholt in die Neuzeit, so ganz, ganz tolle Künstler. Und die Hälfte kennt man nie. Also es ist ein Haufen Acts, habe ich noch nie gehört. Höre ich gerade rauf und runter. Und ein paar von den neueren, die man kennt, machen jetzt auch so ein paar Songs, so Retro-Pop. Neue veröffentlichen zum Beispiel von Norah Jones, Running, ist auch Retro-Pop. Ganz toll. Also mega cooler Song. Gefällt mir unglaublich gut. War ich auch überrascht.
Ja, und dann merkt ihr mal, hier gibt es ja auch Musikempfehlungen. Also
genau.
Nicht? Ja. Also Norah Jones mal wieder reinhören. Tolle Stimme.
Mega.
Und für mich immer so ein bisschen wie Barmusik. Also Norah Jones, wenn ich so in so einer Bar sitze und dort eine Scheibe von ihr abgespielt wird, finde ich das immer auch sensationell.
Und das Tolle an dem neuen Song ist, da ist so ein verstimmtes, altes Barklavier drinne. Also und der Sound ist echt spektakulär. Finde ich richtig gut. Und es ist ein bisschen anders als diese entspannten Softnummern von ihrem ersten Album. Davon ist es wirklich ziemlich weit entfernt, also jetzt nie so Come Away With Me oder so oder Don't Know Why mäßig, sondern ist wirklich so eine ganz neue Norah Jones, finde ich gut.
Cool, also Musikempfehlung gibt es bestimmt bei Spotify.
Ja.
Ja. Gut, Jens, dann willst du zuerst oder ich?
Mir persönlich ist das Boogie, also gut, dann will ich mal schauen, was du rausgesucht hast.
Mein erster Song, Platz 18 am Tag. Charteinstieg am 6. November 95 auf Platz 65. Letzte Chartnotierung am 23. November 2012. Also der ist nochmal in die Charts gekommen, auf Platz 93. Warum er in die Charts gekommen ist, sage ich dann später nochmal. Hat erreicht Platz 12 in Deutschland, Platz 11 in UK, Platz 4 in Österreich, Platz 11 in der Schweiz. Es ist die erfolgreichste Single des Künstlers und es ist im Großen und Ganzen ein Duett. Es ist ein Künstler mit seiner Band und noch eine Künstlerin dazu. Und in der Band spielt der ehemalige Sänger Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Habe ich auch erst bei der Recherche mitbekommen und hätte das nie mit diesem Song verbunden.
In dem Fall ist es eine deutsche Band, oder ist es?
Nein, es ist eben keine deutsche Band.
Okay.
Oh Gott.
Mit Blixer Bargeld. Aber gut, die Info hätte ich
da. Ein Duett.
Also, es gibt die Band. Und dann gibt es noch einen, heute sagt man Featuring sozusagen. Genau.
Nick Cave.
Und
ja, du hast
Bad
raus.
Seeds
genau.
Mit Kylie Minogue. Genau.
Where the Wild Roses Grow. Da hören wir mal rein.
Da hören wir jetzt mal eine
Ballade.
On the second day I brought her a flower. She's my beautiful.
Ja, einer, muss ich ganz ehrlich sagen, meiner Lieblingssongs. Ich höre den sehr, sehr gern, weil der auch, ich muss sagen, in diesem Song hat Kylie Minogue eine sehr beruhigende und nicht so eine quietschige Stimme, wie sie vorher hatte. Und sie hat auch, ich habe das dann ein bisschen recherchiert, sie hat sich mit diesem Song auch auf internationaler Ebene von diesem Teenie Pop-Image komplett verabschiedet, weil es wirklich in eine ganz, ganz andere Richtung ging. Und ich finde diesen Song wirklich, wirklich gut gemacht. Also das ist vor allen Dingen auch von der Thematik her. Ne?
Ich habe immer noch das Video vor Augen, wo ich glaube, irgendein Teich oder irgendein Wasserelement spielte dort eine Rolle.
Im Endeffekt geht es darum, dass
ein
Liebhaber seine
Freundin...
Das
ist so eine Art Tümpel.
Genau.
Im Endeffekt geht es darum, dass ein Liebhaber seine Freundin erschlägt.
Das ist eine extreme Geschichte.
Das ist eine extreme Geschichte. Also wir reden über Nick Cave and the Backseats und Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Das ist übrigens der erfolgreichste Single von Nick Cave. Nick Edward Cave, geboren in Wacker Neber, Australien am 2. September 1957, ist ein australischer Musiker, Texter, Dichter, Schriftsteller, Schauspieler und Drehbuchautor. 1980 erste Band mit seinem Highschool-Kumpel Mick Harvey, The Boys Next Door. Nach einem Umzug nach London benannte sich die Band in Birthday Party um. Dann kam das erste Album Burning the Ice. 83 Umzug nach Berlin und Auflösung der Band mit Harvey. Blixer Bargeld von Sänger der Einstürzenden Neubauten und Brian Adamson gründete er die Band The Bad Seeds. Die Band besteht noch heute. 1990 zog Cave nach Sao Paulo und jetzt wird es verwirrend, also der hat wirklich viel mitgemacht, wo er die brasilianische Journalistin Viviane Carneiro kennenlernte. 1991 wurde ihr gemeinsamer Sohn Luke geboren. Im Frühjahr 1993 zog Cave mit der Familie zurück nach London und trennte sich danach von ihnen. Schauspielerin Susie Blick lernte er kennen, die er am Tag der Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 heiratete. Sie lebten in Brighton und Hove an der Südküste Englands. Jetzt wird's richtig, also der hat wirklich viel mitgemacht, der Mann. Am 14. Juli 2015 verstarb einer seiner Zwillingssöhne mit 15 Jahren bei einem Selbstversuch mit LSD an einem Sturz von einer Klippe. Ein weiterer Sohn, Jethro Lazenby, ist ein ehemaliges Model und Musiker, den Cave mit Pew Lazenby hatte und welcher 10 Tage älter war als sein Halbbruder Luke, starb im Mai 2022. Cave wird oft, seine Musik wird oft im Film eingesetzt und hier reden wir, das ist das Besondere, 96 kam das Album Murder Ballads und da ging es in dem ganzen Album, ging es nur, und da war auch der Hit mit Kylie Minogue drauf, ging es in dem ganzen Album, ging es nur um Mord und Totschlag. In dem ganzen, das ganze Album hat er nur gemacht. Und jetzt noch, warum der Song in den Charts nochmal war, und zwar, der wurde bei gute Zeiten, schlechte Zeiten wurde der eingesetzt und deshalb kam er dann nochmal in die Charts, in die echt? Deutschen Charts, ja, genau deswegen, bei GZSZ.
Ja, RTL hat Geschmack, ne?
Genau, das Video erinnert mich immer noch, wie diese Leichenblase Kylie Minogue da in genau. Tümpel liegt und schon krass.
Das war schon hochgradig depressiv und suizidmäßig auch so.
Aber im Endeffekt ist es doch schon wieder eine schöne Ballade, also muss man sagen, es ist sehr gut gemacht und Kylie Minogue hat sich damit wirklich aus diesem Teenie-Image, das sie damals hatte, mit Jason Donovan und wie sie alle hießen und Chesney Hawks komplett verabschiedet. Ne?
Ja, ja.
So, Nick Cave and the Bad Seeds.
Bad Seeds, genau.
Die schlechten Samen, das kann man aber auch ein bisschen umdeuten. Ne?
Ja, ja.
So Jens, jetzt bist du mal dran, was hast denn du uns mitgebracht?
Ja, ich crashe hier einfach rein in diese illustre Runde mit Platz 21.
Warte, muss ich gucken, Platz 21.
Also nochmal zur Info, unser Marcel hat einen Zettel mit und auch unser lieber Gast hat halt sowohl als auch beides dabei. Also Platz 21, Chart-Einstieg 15.01.96 auf Platz 99. Letzte Chartposition 27.05.96 auf 74. Höchstposition war Platz 9 am 4.03.1996, 20 Wochen in den Charts. Das Ding war auch international nicht verkehrt. Schweiz Platz 9, Österreich Platz 15, Niederlande Platz 9, Schweden Platz 26, Norwegen Platz 18, auf der Insel UK 24 und in USA 58. Wir lassen jetzt mal wieder die lieben Freunde der Schweizer Hitparade für die Silvana gesagt, da gibt es eine Seite, wo sich entsprechend User aussprechen können über die Musik, die dort in die Charts einnotiert wird und können dann sagen, gut, schlecht, wie auch immer. Und das nehme ich dann immer so als Präambel dafür, dass unser lieber Marcello dann ein paar Hinweise bekommt oder auch du ein paar Hinweise bekommst, um was es sich hier handelt. Okay. Und zwar haben sie geschrieben, ein One-Hit-Wonder, aber ein richtiger Fun-Song mit einer unwiderstehlichen Melodie und interessanten Video. Irgendwie noch cool, aber die Stimme nervt. Ist einfach zu speziell. Bringt mich auch heute noch zum Schmunzeln. Sehr gut, auch damals schon. Ein Party-Klassiker und yep, ziemlich geil. Und dann haben wir noch weiter, ist noch nicht Ende. Diese super Bassline macht's. Genial eingebaute Latino-Elemente zum immer wieder hören. Nie wieder an meine Ohren. Gut tanzbares, einzigartiges Meisterwerk. Da bleibt mir echt der Hefezopf im Mund stecken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Über 125.000 Spotify-Follower, fast 5 Millionen Spotify-Plays und über 4,2 Millionen YouTube-Plays des Songs.
Also ich weiß es, Silvana, ich würde dir einen Vortritt lassen, wenn du...
Ich denke, es muss eine Abtempo-Nummer sein. One-Hit hast du gesagt? Ein
One-Hit-Wonder?
Absolutes One-Hit-Wonder.
Genau.
Echt? Also nie wieder, hat nie wieder stattgefunden?
Also nicht in dieser Variante, aber der dahinter steckt...
ist ein Typ, ne?
Von dem haben wir noch einiges dann
ja, ja.
bekommen.
Und War damals, wurde viel in Clubs gespielt. Also wurde ganz viel in Clubs gespielt. Es gab eine sehr, sehr coole Hausnummer dazu. Also hat sich gut in die damalige Haus. Wir hatten damals, ich glaube, ich hatte es vorhin gesehen, auf Platz 1 war damals Missing von Everything But a Girl.
Genau.
Auf Platz 1. Und da gibt's, und das ließ sich alles schön miteinander verbinden. Und dann war auch Nightcrawlers.
Push the Feeling,
das war alles so in der Ecke. Wenn du es nicht weißt, würde ich es dann sagen.
Sag mal.
The Magic Carpet Ride.
Nee, da wäre ich nie drauf gekommen.
Na, dann hören wir mal rein.
Dann hören wir jetzt mal rein. Das war unsere Musik damals. Also, damit sind wir zur Tinnitus-Disco, da sind wir gegangen. Das war, da lief das und da hat der gespielt. Da ging ich zur Tinnitus-Disco im Schützenhaus in Großenhain und da hat der das Zeug aufgelegt.
Das ist aber auch ein Ohrwurm. Ich meine, kriegt man nicht raus. Ja, Rintin, Tintin, nee.
Ja.
Mighty Dubcats, Magic Carpet Ride, wie schon Marcello erwähnt hat, ist ein britisches Duo-Projekt, bestehend aus dem Komponisten Norman Cook. Der ist am 31.07.1963 in Bromley, UK, geboren und man kennt ihn auch unter Fatboy Slim, Pizzaman oder Freak Power. Das sind so die Sachen.
Hm.
Er war öfters mit auch anderen Sachen dann später unterwegs. Und dieses Duo bestand auch noch aus einem ehemaligen Mitbewohner, Gareth Handsome. Der Song enthält Sample von Shakaras You Soy Cubano aus den Jahren 1970.
Wie heißt der Song?
You Soy Cubano.
Okay.
Und Sundays Aufnahme Notice Me aus dem Jahr 1988. Der männliche Gesang basiert auf Laidbacks White Horse und es wurde ein Schwarz-Weiß-Video dazu gedreht.
Oh.
Was noch dazu zu sagen wäre, dass einer vom Billboard, der Larry Flick, beschrieb das Ganze so: Küchenspüle instrumental aus experimentellen Geist Norman Cooks. Er hat Elemente von Disco und Merengue mit dem gelegentlichen Splash Elektropop kombiniert. Endergebnis ist ein schrulliger, aber liebenswerter Jam, der einen schönen Lauf auf dem Plattenspieler der DJs genießt. Und auch die lieben Freunde vom Tomorrowland haben eine Liste fertig gemacht, nämlich The Ibiza 500. Und die wurde 2020 gemacht und da liegt dieses Lied auf Platz 97.
Na, zumindest ist er drin. Silvana. Wir haben über deine musikalischen Vorlieben gesprochen. Was gibt es denn für dich auch musikalische Vorbilder, wo du sagst, das ist jetzt so, das ist...
Viele. Oh, da gibt es wirklich viele. Also in meiner Jugend...
Dann nimm uns mal mit.
In meiner Jugend war es Depeche Mode. Ich habe sie rauf und runter gehört. Ich war ein Riesenfan. Also wirklich ein Riesenfan.
Auch schon beim Konzert gewesen?
Mehrfach.
Ja, mehrfach. Was frage ich?
Mit Lederhose und allem. Also ich hatte die klassische Outfit an, schwarze Lederhose, und, weißes Hemd.
Und hattest du auch diesen Tanzstil drauf?
Ja, logisch. Ich bin immer, gab ja immer die Mode-Partys oben im Bunker in der Spinnerei in Dresden. Ey, das war mein Paradise.
Okay.
Da war ich wirklich ganz viel. Und dann, mein Elternhaus hat mich total ostrocklastig geplagt. Also ich hab Lift geliebt, ohne Ende.
Da bist du bei ihm, tierisch. Also so mit Ossi-Musik kann er gar nichts so anfangen.
Nein, Lift finde ich ja okay. Nach Süden fällt mir da ein von Lift.
Unglaublich, Wasser und Wein.
Aber es gibt so spezielle Ostmusik und da rede ich, also ich will den Künstlern nicht zu nahe treten, da rede ich von Produktionen, die gemacht worden sind fürs Fernsehen oder fürs Radio, wo du gleich vom Anfang an her hörst, dass dort irgendwas gebaut wurde, nur der Sache wegen, dass was gebaut wurde. Es waren nicht die Hits jetzt mal. Das wurde halt gefüllt mit, wie soll ich sagen, mit verschleppten 60er, 70er Jahre Musikfilmen, Varianten hin in die 80er Jahre oder End 70er, wo das an sich gar nicht mehr en vogue war, auch von westlicher Seite her Musik. Also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gab so bestimmte Musik und das tue ich gerne nochmal wiederholen in dem Moment, wo ich das dann höre. Wie gesagt, ich will nicht zu nahe treten, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch lädt, Roland Neudert und solche ganzen Geschichten, die so Schlager und doch eher nicht Schlager,
das,
so
das
die Richtung.
Gar nicht
ja, genau, genau.
Also wir haben wirklich eigentlich, also Ostrock wirklich dann eher den Rock-Teil gehört. Also wie gesagt, Lift und Silly, also das war total unsere Hausnummer und Tamara Danz schätze ich sehr hoch. Und auch die Zöllner, finde ich immer noch cool. Ich gehe immer noch zu Zöllner Konzerten und ich finde es echt mega toll. Kollegen von mir spielen da auch mit und es macht echt gute Laune. Also da ist ja auch wirklich viel Soul drin. Und dann bin ich sehr stark Led Zeppelin, Queen, Deep Purple geprägt wurden. Also das waren Hausnummern, die bei uns hoch und runter lieben. Also ich liebe Led Zeppelin immer noch und ich singe auch bei den Mädels eine Led Zeppelin-Nummer.
Der Papa war ein Hardrocker?
Ja, der immer noch. Also immer noch. Also der wird es nicht los und bin ich auch froh drüber. Also der spielt ja auch selber Gitarre. Also das war so meine Kindheit und dann war eben noch der klassische Teil. Das war sehr Klaviermusik geprägt. Also so Debussy habe ich geliebt, Rachmaninoff, Tchaikovsky. Das sind so, also an den kommt man einfach nie vorbei, an Schubert, Schumann und so, also der Liszt, das sind wirklich großartige Musiker und Mendelssohn, Lieder ohne Worte, wenn man da sich mal ein bisschen reinfuchst und dann sich mal Popproduktion anhört, ihr meint nicht, wie oft da Melodien geklaut wurden aus Lieder ohne Worte von Felix Mendelssohn Bartholdy, unglaublich gut. Ja, und dann kam so vieles, was man so mitgenommen hat, man ist so auf vielen Wellen geschwommen, man hat viele Einflüsse mitbekommen. Mittlerweile bin ich wirklich so sehr in die Pop-Soul, also Neo-Soul mag ich auch total gerne und eben auch diese ganz entschleunigten skandinavischen Musiker stehe ich total drauf oder Island, Sigur Rós, Ólafur Arnalds, das sind unglaubliche Musiker.
Also ihr merkt, liebe Hörer, wir werden heute in ganz andere Sphären mitgenommen, wo wir sonst uns bewegen. Das ist interessant, ja, es ist interessant zu hören, ne?
Ja, bei mir ist ja so, diese klassische Schiene, also jetzt mal, was du so erzählt hast, finde ich durchaus die populären Stücke wirklich sehr gut. Wobei ich habe mich bei Debussy, ich habe mir das angehört, das hat mich nicht so hundertprozentig abgeholt. Das ist so ein bisschen verspielt, so ist das Expressionist, also so
Impressionist.
Ja, ich tue das immer durcheinander bringen.
Impressionismus, ja, genau, du musst immer an Monet denken.
Genau, die Bilder, genau so.
Also Musik für Debussy ist wie ein Bild von Monet. Ja. Wenn das alles, wenn man dieses Rosen, man kennt ja dieses Teichbild von Monet, da wo die Rosen so schön verlaufen im Wasser. Und genauso ist die Musik, also es basiert ganz viel darauf auf Überhaltpedal, also dass du das Pedal hältst, was die Töne so verschwimmen lässt, dass so Songcluster, also so musikalische Cluster entstehen und dadurch sich eine ganz komplett neue Welt eröffnet. Also das ist komplett weg von den Klassikern. Also das ist wirklich verspielt. Das trifft es auf der einen Seite schon, aber es ist sehr, sehr fantasievoll, weil sich da schön La Mer von Debussy. Unglaublich. Also wirklich, es ist eine fantastische Musik.
Also ich glaube, wir können mit unserem Klaviersong, den wir schon bei uns in der Musikgeschichte haben, können wir nicht mithalten. Wir hatten auch schon mal einen Klaviersong drin. Wir hatten Richard Kleidermann.
Naja, gut, das ist ein bisschen abgedroschen, entschuldigt aber da meine Wortwahl. Aber das kann ich zum Beispiel nicht mehr so hören.
Bei mir geht sofort, wenn du erzählst La Mer, aber das sind wir auch im Pop-Bereich oder in der Pop, von 1946, Charles Trenet, La Mer. Das ist so ein Lied, was ich wirklich sehr gut finde. Also.
Oder eine ganz, ganz große Band, Muse.
Ja.
Chopin, ganz, ganz viel Chopin. Müsst ihr reinhören, also das Intro von in dem Album Empire of State, glaube ich, heißt das Ding, da ist Chopin am Anfang. Es ist auch, steht auch ganz klar mit drin. Unglaublich großartig.
Muse tue ich selber noch bedauern, dass ich noch nicht die Chance hatte, mir mal ein Konzert anzuschauen.
Ist geil.
Ja, okay.
Ist Muse. Geil.
Ja.
Ist definitiv.
Sag dir das was, Muse was.
Ja, ich. Ja, okay. Das sagt mir was. M-U-S-E. Sagt mir schon was. Muse. Genau.
Muse.
Sagt mir schon was.
Genau, Muse.
Das ist nicht so das Konzert, wo ich hingehe. So, ja.
Aber das lohnt sich. Definitiv.
Okay.
Jawohl.
Also, Jens steht bei uns auf der Agenda. Wir müssen zum Muse gehen.
So, und deswegen jetzt erstmal das Endquiz.
Jetzt geht das wieder los.
So, und zwar 2024 gab es eine Neuerung bei uns im Podcast. Ich habe mir gesagt, wir müssen mal ein bisschen das Ganze aufbrechen. Mhm. Und da gibt es ein Quiz extra für Marcello, heute auch für dich mit. Also ihr beide seid jetzt sozusagen die Quiz-Kandidaten.
Und du der Quiz-Master?
Ja, so ein bisschen. Okay. Welche Fernsehshow startete 1996?
Oh Gott.
Ich habe genau.
Multiple Choice?
Ja, also entweder die Harald-Schmidt-Show in Sat.1 oder 7 Tage, 7 Köpfe auf RTL oder Arabella auf Pro7?
Arabella auf Pro7 war, glaube ich, eher. Harald Schmidt Show, der hat Schmidt einander, ging, glaube ich, bis 94, 95 ging Schmidt einander noch.
Also
und das war was war das dritte?
7 Tage, 7 Köpfe RTL.
Okay. keine Ahnung. Ich könnte mir Harald Schmidt auch schon länger vorstellen.
Also, jetzt muss ich überlegen, weil die 7 Tage, 7 Köpfe fingen nach RTL Samstag, weit nach RTL Samstagnacht an. Das fing, glaube ich, 92, 93 fing RTL Samstagnacht an.
Merkst du, er hat seine Kindheit verbracht, oder er sind jetzt so Jahre am Fernseher. Auf
7 Tage, ja, 7 Köpfe tippst du. Wahrscheinlich. Nach deinem Ausschlussverfahren jetzt zu urteilen.
Was, ich überlege gerade.
Was ist denn dein Gefühl?
Wir sind 96.
Arabella Kiesbauer.
Wir sind 96, ja.
Dann würde ich trotzdem Richtung Harald Schmidt Show gehen, weil Kiesbauer war. Harald Schmidt Show, was sag ich?
Was sagst du, Silvana?
Also mein erstes Bauchgefühl hat 7 Tage, 7 Köpfe gesagt, aber.
Damit hat unsere Silvana gewonnen, dieses Endquiz. Und zwar 7 Tage, 7 Köpfe. RTL startete am 23.02.1996. Wobei die Harald Schmidt Show, ne? Die Harald Schmidt Show auf Sat 1 startete am 5.12.1995.
Ein Jahr davor.
Ja, also ein paar Monate.
Ja.
Und Arabella startete 1994.
Ja, das hätte ich auch weiter.
Das war
eher.
Das war wieder mal das Endquiz.
Super, klasse. So, und da gucken
das
wir jetzt.
Bauchgefühl-Quiz.
Jetzt gucken wir mal kurz für den Jens, also nicht für unseren Zuhörer, sondern für unseren Zuhörer Jens. Schauen wir mal auf die Charts, die es damals, also die Top 3. Auf Platz 3 war damals Captain Jack mit Captain Jack. Auf Platz 2 Babylon Zoo mit Spaceman. Und Platz 1 war, wie ich schon gesagt habe, Everything But The Girl mit Missing. Finde ich immer noch einen geilen Song.
Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher war, da gab es noch eine andere Version.
Von No Mercy.
So Mercy. Von Frank Farian, ein bisschen schön gemacht.
Genau, die war zur selben Zeit auch in den Charts.
Genau.
Genau. Eine Frage, bevor wir zu deinem zweiten Song gehen. Du bist in Dresden geboren, wohnst aktuell in Radebeul.
Ja.
Ich nehme an, das macht dich, du bist sehr heimatverbunden.
Ja, bin ich. Ich bin ja Wahlradebeulerin, ne? Also ich bin ja extra rausgezogen, weil ich habe einen Benny Cellini, den ja vielleicht auch einige kennen von der letzten Instanz, der Cellist. Den habe ich an der Uni kennengelernt. Also wir waren da ein bisschen unglücklich an der Stelle mit unserer Studiumswahl, aber wir haben uns da kennengelernt und es ist eine tolle Freundschaft daraus
entstanden. Was hast du studiert?
Englische Literaturwissenschaft, amerikanische Kulturstudien und Musikwissenschaft.
Das ist gigantisch, einwandfrei.
Aber ich muss dazu sagen, ich habe das Studium nicht beendet. Ich habe nur das Grundstudium beendet. Es war dann der Kampf zwischen Studium und Musik machen. Und die Sache ist die, zu der Zeit waren das noch Magisterstudiengänge und man durfte nur einen bestimmten Anteil an Fehlstunden haben und ich hatte da immer schon mehr und es gab immer Ärger und ich musste dann für 2 Scheine bis zum Dekan fechten. Das war mir dann doch ein Stück weit zu anstrengend, also so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt hier einknicken. Benny hat noch ein bisschen eher das Handtuch geworfen, aber Benny ist ja Radebeuler, gebürtiger Radebeuler und der hat mich dann immer mit in die Schmiede geschleppt und da war es um mich geschehen. Das ist die Stammkneipe in Radebeul.
Die Whisky-Kneipe. Altkötschenbroda.
Genau. Absolute heiße Empfehlung, mal eine ganz andere Sache, aber ausgezeichnet sogar.
Und handgeschriebene Karte. Warst du auch schon mal in der Schmiede in Altkötschenbroda?
Großartig.
Nein, war ich noch nicht.
Das solltest du machen, weil die Plätze sind rar. Die Plätze sind dort wirklich rar.
Ja. Und ein tolles Team, also Peter und Ralf, die das dort machen, mit so viel Liebe, mit so viel Enthusiasmus und auch über die schweren Zeiten, also das merkt man, da fühlt man sich wirklich wie nach Hause kommen.
In diesem Sinne viele Grüße an Peter und Ralf von der Schmiede, falls
ihr
jetzt
so für alle, die es interessiert, die machen natürlich auch das Whisky-Festival.
Ja, sehr geil. Die Whisky-Messe.
Im März ist
Ende
das,
März,
glaube ich.
Das letzte Wochenende.
Genau.
Ich würde jetzt nochmal gerne zurückkommen auf dein Studium. Wenn du das beendet hättest, was hättest du damit dann veranstalten oder was hättest du damit machen können oder veranstalten oder was bringt dir dieser Studienabschluss dann?
Also ich bin ja ein Literaturfan und
okay.
Also ob nur deutsche oder englischsprachige Literatur, ich habe immer viel gelesen und auch Gedichte sind so und ja, Shakespeare-Fan noch und nöcher. Und ich wollte eigentlich immer die Sprache mit der Musik verbinden und ich hätte damit auch Sachen übersetzen können. Also auch, ich habe immer überlegt, was ich damit mache. Ich wollte halt immer Sprache und Musikwissenschaft und damit wären alle Türen offen gewesen, auch irgendwie vielleicht auch einen Weg an der Universität am Ende einzuschlagen.
Okay.
Aber ja, ich habe das nie zu Ende gedacht, wohin ich damit will. Mich hat es nur wirklich inhaltlich interessiert.
Okay.
Sozusagen.
Gut, Silvana, dann kommen wir jetzt zu deinem zweiten Song. Wir sind ganz gespannt, was du uns da rausgesucht hast.
Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich konnte mich nämlich nicht
entscheiden. Ach so, entscheiden. Du hast mehrere zur Auswahl. Ach so.
Na dann.
Okay, dann nehme ich einen Künstler, den wir heute noch nie am Start hatten.
Okay, dann bin ich mal gespannt. Erzähl mal.
Er lebt nicht mehr.
Okay.
Okay.
Okay. Das Album war sehr, sehr anders im Vergleich zu den Songs, die er vorher gemacht hatte. Er war in einem Duo. Ich rede aber von ihm als Solokünstler. Und mit dem Duo hatte er einen Weltweihnachtshit.
Wir reden also von George Michael.
Ja.
Ja.
Das war zu viel verraten, ja.
Ja, ich lese.
George Michael. Genau, da freuen sich immer noch die Erben, wenn Weihnachten ist.
Das
glaube ich. Die werden sich auf Jahre hinaus noch freuen.
Genau.
Ja, und in den Charts war Jesus to a Child von dem Album Older, was auch 96 rausgekommen ist, was ich für ein unglaublich emotionales Album halte. Das hat mich wirklich, das hat mich tief traurig zwar gemacht. Also die Texte sind unglaublich gut. Also Older, den Song,
ja,
der hat mich, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Aber Jesus to a Child war halt jetzt da drauf und das ist der erste Song vom Album gewesen. Wirklich, also es sind so Fragen, die er sich über die Welt stellt, so irgendwie. Also auch über dieses Älterwerden, dieses gibt es irgendwie was danach, und ein tolles Album.
Und deshalb würde ich sagen, wir hören jetzt einfach erstmal den Song rein.
Genau.
Kindness in your eyes, I guess. You heard me cry.
Okay, und damit haben wir auch George Michael bei uns im Podcast gehabt. Ja, also meine Frau ist auch sehr großer George Michael-Fan. Also das ist, die hat da, gibt es so ein Best-of-Album mit 3 Platten drin, mit 3 CDs. Ja. Also das mega. Ist, das findet sie.
Ladies and Gentlemen nennt sich das Album, wenn du das Best-of-Album nennst.
Das kann sein, das kann sein. Jedenfalls ist so eine Dreier-Deluxe-Packung, da sind alle drin. Ja. Da ist auch zum Beispiel die, kriegt man jetzt nicht mehr, gibt es auch nicht bei Spotify, gibt es eine 8-Minuten-Version von Careless Whisper.
Oh.
Die ist damit drauf.
Geil.
Das, ja, also ewig. Ja.
Ich bilde mir ein, dass ich auch das Album habe, wo Jesus to the Child drauf ist.
Das heißt auch Older.
Ja, lange nicht mehr in der Hand gehabt. Und ich bilde mir ein, das Video hatte irgendwas mit einer Ohr zu tun. Die dort getickt hat. Also die immer so mit reingeschwungen ist. Ich kann auch sein, dass ich mich gerade eben irre, aber ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt dort. Das lief ja im hiesigen Musikfernsehen, was ja damals noch wirklich sehr präsent war.
Ja.
Da wurde sowohl Older gespielt, wie natürlich auch Jesus to a Child. Also es ist natürlich auch eine gigantische Stimme gewesen, George Michael. Ich erinnere mich auch an Tribute to Freddie Mercury, wo er dann halt auch diese spezielle, die auch, glaube ich, auf dem Album mit drauf ist, die Killer-Variante und Papa Was a Rolling Stone in diesen Medley gemacht hat. Und in The Year of 39 hat er auch dort bei diesem Tribute to Freddie Mercury gesungen.
Also ich kann mich an die Zeit erinnern, George Michael, damals war er noch nicht bekannt, dass er homosexuell ist. Die ganzen, oder sagen wir mal 80% der Mädchen, die bei mir in der Klasse gingen, die haben viehisch auf den gestanden. Das war wirklich extrem. Das kam dann so die Mädels, die so 2 Klassen drunter waren, das war so Take That und Backstreet Boys.
Ja, ja.
Und bei uns war dann schon George Michael, war dann schon der große Bringer.
Na, als Typ fand ich ihn gar nicht so attraktiv, aber ich fand ihn halt musikalisch spektakulär. Also der hat halt einfach Sachen gemacht, wo du 10-mal hingehört hast in den Produktionen auch. Die Produktion war halt auch phänomenal.
Wir wollen auch gerne nochmal nachhaken, weil wir sind ja auch ein Just-in-Time-Podcast. Das Video selber hat 24 Millionen YouTube-Aufrufe.
Geil.
Und ich habe es mir gerade nochmal rausgesucht. Und das ist tatsächlich so Art Sandohr, was dann hier so mit drin schwingt, und deswegen ist es logischerweise auch ein Klassiker, ja, oder sagen wir, das ist zeitlos.
Auf jeden Fall.
So, da komme ich zu meinem zweiten Song. Also wir fangen jetzt an, am Anfang Rap, Hip-Hop hatten wir, dann hatten wir bei mir, ich sag mal so, eine Ballade, Jens hatte so funky Clubmusik und jetzt hatten wir noch, sagen wir, George Michael, sag ich mal, Pop, richtig gute Popmusik.
Und jetzt kommt Schlager.
Nee, und jetzt kommt Rummelbums.
Rummelbums
kommt jetzt.
Okay.
Platz 31 am Tag. Charteinstieg am 30. Oktober 95 auf Platz 60. Wir sind heute hier bei der, oder beziehungsweise Chartausstieg am 18. März 96 auf 97. 19 Wochen in den Charts. Platz 7 in Deutschland. Platz 23 in der Schweiz. Platz 9 in Holland. Und es ist ein Dance-Projekt. Es existierte bis 2003. Und es war damals der Zahn der Zeit. Also das war damals die Musik, wenn es richtig nach vorne gehen sollte. Das ist ein Dance-Projekt. Die haben erst richtig Rummelbums gemacht und haben später dann ein Album rausgebracht, was eher balladesk war.
Aber nie KLF,
ne? Nee, KLF waren es nicht.
Das war ziemlich zeitiger KLF.
Gott.
Wir reden von welcher BPM-Zahl?
Wir reden von BPM Richtung, ja, so über 150.
Also Risch.
Risch, also Risch.
Risch, Risch.
Risch. Dankeschön. Wenigstens auch mein Herr Busse. Ja.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, aber nee, das passt. Wir haben keine Beladen hier. Charlie Lonois und Mendezio.
Du bist raus. Ich bin du raus. Darfst jetzt nochmal. Dann hören wir jetzt rein. Wie Silvana sagt, so risch nach vorne geht's. Tune Can't Stop Raving.
Im Übrigen, bevor du was erzählst, die sind ja immer noch am Start, also bei 90er-Jahre-Partys.
Das nimmst du mir jetzt nie raus, weil ich will dazu gleich mal sagen, da gibt's nämlich gab es nämlich mehrere Rechtsstreite.
Na, dann erzähl. Ich wollte nur sagen, dass derjenige, der dort im Video sichtbar war, man merkt wirklich unter den Zahn der Zeit.
Ja,
heute. Also, ja, genau.
Tune ist ein deutsches Dance-Projekt. Von 1995 bis 2003 existierte Tune als eine drei- bzw. vierköpfige Band. Seitdem benutzt Oliver Froning den Bandnamen als Pseudonym als DJ. Tune wurde 1994 vom Münsteraner DJ Oliver Froning zusammen mit den Produzenten Jens Oetrich und Bernd Burhoff gegründet, in Anlehnung an den Film Tune. Ne, da gab es ja den Film Wüstenplanet.
Ne?
Erste Single Hardcore Vibes in Richtung Happy Hardcore war erster Erfolg. Es folgten das Cover von Ready to Fly und Can't Stop Raving aus dem Debütalbum, das selber auch Tune hieß, Platz 21 der deutschen Albumcharts. 96 erfolgte das zweite Album Expeditioner, aus dem die Single Rainbow to the Stars, Hand in Hand und Million Miles from Home stammen. Das zweite Album war erfolgreicher als das Debütalbum. 96 Umorientierung zu orchestraler Musik mit dem Queen-Cover Who Wants to Live Forever. Das war ja diese Ballade. Und dann haben sie es ruhiger angehen lassen.
Ja.
Platz 2 der deutschen Singlecharts, erfolgreichster Song. Das Album wurde auch in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen. Es folgten Umbesetzungen, neue Sängerin. 99 kehrte dann die Originalsängerin Verona von Strenge wieder zurück. Es gab einige unbedeutende Veröffentlichungen. 2003 letzte Veröffentlichung eines Remix von Rainbow to the Stars. Oliver Froning trat in den Folgejahren gelegentlich und seit 2014 regelmäßig unter dem Pseudonym Tune als DJ auf. Im September 2006 erreichte ein Remix von Magic Carpet Ride im Happy Hardcore Stil von Froning allein produziert mit bereits 2014 aufgenommenem Gesang von Kate Wilde die Charts. Im 2017 entbrannte ein Rechtsstreit um die Nutzung des Namens Tune zwischen Froning und Burhoff. Seit 2016 werden wieder regelmäßig Singles von Tune veröffentlicht. Das ist so meines Erachtens nach so das typische Lied, wenn du am Autoscooter stehst. Ne? Sowas oder im Jahrmarkt, im Karussell, ja, hier diese, das ist das und dazu noch Scooter und hier die Sandmann-Dummies damals hier, Quietscheentchen und nur mit dir und ist cool, man. Das passt da alles mit rein.
Ja, da sehe ich so ein richtig verschmitztes Lächeln bei meinem lieben Freund Marcello. Er tut zwar als Trashier darstellen, aber im Innersten ist er halt auch so ein Happy Hardcore oder Happy-Rife-Fan.
Das sind einfach Jugenderinnerungen. Das sind einfach Jugenderinnerungen. Das war damals unsere Musik. Ich war damals 17 Jahre und das war damals, ich kann mich noch erinnern, wir sind damals, das war 95, ich hatte es glaube ich schon mal im Podcast erwähnt, sind wir Abschlussfahrt mit der 10. Klasse nach Italien, nach Rimini gefahren. Und da gab es eine Disco. Und du kannst dir nicht vorstellen, die Musik, die dort kam, kam erst wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr später in Deutschland. Da sind die schon abgetobt zu Hyper und was weiß ich nicht alles. Mhm. Das kam dann später hier in Deutschland an und das ist Wahnsinn.
Es ist ja auch nicht ohne Grund. In Rimini findet ja in gewissen Abständen immer mal die Disco-Messe statt. Und ich hatte 2003 oder 2004 mal die Chance, dort vorbeizuschauen. Und da war es tatsächlich so, da habe ich dieses Dragosti Tee hatte ich dort gehört. Wir reden in dem Falle von dem März. Und da wusste ich sofort gefühlt, das kommt auf uns zu. Und das kam dann wirklich auf uns zu. Natürlich wieder mit zwei Varianten, Ozone und
Hi Ducci.
Hi Ducci, genau.
Du weißt nicht.
Ja, Aber dort in Italien, da merkt man schon Zahn der Zeit, also quasi das, was als Trends irgendwann zu uns rüberschwappen wird.
Genau. So, und das, wie gesagt, das war damals, also, und viele, und einige Rave-Songs spiele ich auch heute noch, also auf der Party zum Beispiel, immer wieder gern beliebt, Blümchen, Herz an Herz, da gehen die immer noch ab, das ist ja, so, und Marusha, Somewhere Over the Rainbow, das ja, ist immer noch das.
Members of Mayday wahrscheinlich auch noch.
Eins muss man natürlich dazu sagen, jemand, der das wirklich bewusst miterlebt hat in den 90er Jahren, hätte nie gedacht, dass ein Blümchen immer noch nach 30 Jahren immer noch dabei ist. Und Jasmin Wagner zwischenzeitlich gesagt, nee, ich will von dem Image weg, aber dann doch gemerkt hat, na, so schlecht ist diese Quelle nicht, dass man ab und zu dann sich nochmal zeigen kann, soweit auch die neuen angesagten Spezialkräfte, wie zum Beispiel Finch, dann mit ihr ja auch ein Duett oder eine Geschichte gemacht hat, immer mit dabei. Ja.
Die ist auch noch unglaublich viel unterwegs. Ne? Also war es vor kurzem oder ist noch in Leipzig eine 90er-Jahre-Party, da ist die mit Aushänger. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ne?
Und June selber, es gab damals eine Compilation-Reihe, die nannte sich Rave Bass, war da auch logischerweise mit dabei.
Genau. So, Jens, jetzt haben wir noch einen Song übrig. Ja. Da haben wir noch ein paar Fragen an Silvan und Geschichte müssen wir auch noch machen.
Ja, ich denke, wir hören das nochmal in die Geschichte rein.
Okay,
das machen wir einfach, ja, bevor ich dann noch einen Song hier rausballer.
Okay, 2. Februar 96 in Beverly Hills, Kalifornien, war der Schauspieler Gene Kelly im Alter von 83 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. 10. Februar 96 in einer Partie unter Turnierbedingungen hatte zum ersten Mal mit Deep Blue ein Schachcomputer den Schachweltmeister, den Russen Garry Kasparov, besiegt. Das weiß ich, das ging damals.
Das ging durch die Decke.
Das ging durch die Decke. Und prompt drauf wurden auch rundherum ging auf einmal Schachplatz, wie damals Boris Becker Tennis, und auf einmal mussten alle Schach spielen. Das war auf einmal ein Riesenboom. Und 13. Februar 96, die englische Teenie-Band Take That hatte 7 Monate nach dem Ausscheiden ihres ehemaligen 5. Mitglieds Robbie Williams ihre Auflösung bekannt gegeben. Take That. Oh, ja. Das haben wir damals, ich sag, als Kerle haben wir das gehasst, aber abgrundtief. Aber heute zum Beispiel.
Robbie Williams ist eine geile Sau.
Ja, okay, gut, wenn du das sagst.
Also.
Es gibt einen Song von Take That, ich komme jetzt gleich nicht auf den Namen, das ist der, wo der mit Kinderchor anfängt, den spiele ich noch unglaublich gern.
Never forget.
Und da gehen auch die Leute noch richtig gut mit.
Also ich glaube, die Sache hatte ich auch schon mal erzählt, zu dem Zeitpunkt, also nicht 96, sondern davor, war ich ja bei der Bundeswehr. Und da hatte ich die Chance in Berlin, also ich war in der Nähe von Berlin, in Berlin fand einmalig, wahrscheinlich wurde es dann nie wieder möglich, der MTV Music European Award statt. Und der wurde gemacht, wo? Natürlich vor dem Brandenburger Tor. Da wurde also das Brandenburger Tor als Kulisse im Hintergrund genommen und davor wurde halt ein Zelt oder aufgebaut, wo dann die Bühne war und wo dann die ganzen Geladenen waren. Und da habe ich dann auch diese Hysterie mit Take That mitbekommen, wo wirklich ein riesengroßer Schwarm an Teenies an dort gestanden hat und dort reingerufen hat in dieses Zelt, weil die waren ja nominiert und ich glaube, die haben auch einen Preis gewonnen. Das war schon beeindruckend zu dem Zeitpunkt, dass man das hautnah dann dem Level, gut, ich war auch noch im Teenager-Bereich, ja, oder knapp davor 20 zu werden. Also das war schon beängstigend oder halt faszinierend, was da abging.
Ich war auf einem Konzert von Take That.
Echt? Ach so.
Und die Vorband war Eternals, war da Doppelschlag für mich. War das auch
die Originalbesetzung Take That damals?
Das war mit Robbie Williams, da war ich 14.
Okay.
Das war 94 in Berlin.
Okay.
Also, meine Eltern haben mich schweren Herzens, ich hab's dahin gelassen.
Also das habe ich nie gemacht. Ich war einmal auf einem Konzert, wo ich wusste, was auf mich drauf zukommt. Wo ich war einmal bei Justin Timberlake. 2008, 2009. Ich glaube, ich war mit den Eltern, die mit dabei waren, war ich mit der Älteste im Alter um die Zeit. Spektakulär, wirklich genial. Also wenn, ich glaube, der bringt jetzt demnächst wieder ein Album raus oder sowas, soll was kommen, wird er wieder auf Tour gehen. Also wenn ihr die Chance habt, geht wirklich zu einem Justin Timberlake Konzert. Also was dort abgeht, ist der Mann ist wirklich für die Bühne geboren, muss man so sagen.
Ja.
Und um noch was dort reinzuwerfen, bevor ich dann wirklich zum letzten Song komme. Ich war zum Robbie Williams Konzert in Dresden, wo dann 2 Konzerte stattgefunden haben und sich einige verkalkuliert hatten und dachten, da holen wir doch glatt weg für das 2. Konzert nochmal Karten. Und dann sind die Karten nicht losgeworden. Also vor mir haben Leute zwei Karten zerrissen, weil sie niemanden hatten, der dann, und wir reden ja in dem Falle nicht von wenig Geld, auch zum damaligen Zeitpunkt.
Nee.
Es war interessant, spektakulär. Ich glaube, das war das erste Mal, wo das auch stattfand in der Rinne,
no.
in Dresden. Es war verhältnismäßig warm, wie ich mich entsinnen konnte. Hm. Und es war dann im Nachgang, wenn man sich überlegt, ein klein wenig auch beängstigend, weil halt die Leute noch nicht so richtig vorbereitet waren, mit den Menschenmassen umzugehen.
Hm.
Also es gab dann im Grunde genommen nur einen Menschenstrom raus zu in Richtung Ostra-Gehege, also dort, wo der Rummelplatz ist. Dort in die Richtung konntest du nur entschwinden nach dem Konzert. In dem Falle warst du in einer bewegenden Masse drin. Und alle, die so ein bisschen Platzangst alles drum und dran hatten, das war wahrscheinlich nicht das Optimale. Aber insgesamt gesehen war das Konzert schon beeindruckend. Die Show, die er dort dargestellt hat und auch die Vorband, das war so eine Hausgruppe, irgendwie fällt mir jetzt gar nicht ein. Sisters, Sisters war es nicht. Es war halt wirklich passend auch zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Gut, Jens, dann kommen wir jetzt zu deinem Song und dann haben wir noch mit Silvana noch ein bisschen was zu besprechen.
So. Wir kommen, oder ich komme zum Platz 37. Chart-Einstieg 18.12.1995 auf Platz 88. Letzte Chartposition 25.03.96 auf 94. Höchstposition 35 am 29.01.1996.
Was für eine?
War 13 Wochen in den Charts. Wir sind Platz 37.
Also in 35 war das höchste?
Ja. Schweiz hat es immer noch geschafft auf Platz 29. Wir hören wieder Meinung aus den Bergen. War für mich damals eine große Überraschung. Sehr eingängiger House-Pop-Song mit gutem Arrangement. Ganz lustige Nummer. Das Video war super geil. Nichtssagendes Liedchen. Belanglos. Eurodance-Standard. Ist wirklich catchy. Dazu eine starke, solide Stimme. So machten die 90er Spaß. So, jetzt kommt ihr.
Okay. Puh.
Künstlerin oder Künstler?
Künstlerin.
Künstlerin.
Eine Frage noch, woher?
Also nicht aus Deutschland.
Nicht aus Deutschland. Und House Music, im weitesten Sinne.
Ja, im weitesten Sinne. Ja.
Marissa Turner.
Siehste, und da ist er wieder hier, der Hascher hier, ja, Marissa Turner. Und natürlich, Who's Gonna Kiss That Man? Wir hören mal
die
rein.
Die war wirklich nur auf 35. Ich hätte gedacht, die war Top 10 irgendwann mal.
Ja, dachte ich auch, aber. So, okay. wir hören mal rein.
Wir hören mal rein.
Ja, also Marissa Turner und Who's Gonna Kiss That Man. Erstaunlicherweise, da gibt es nicht so viel dazu zu sagen. Außer dass halt die Sängerin ist geboren in Detroit, Michigan. Herausragende Sängerin, wird vermerkt, auch eine Texterin. Ausbildung an der American Music and Dramatic Academy in New York und hat auch eine außergewöhnliche Stimmpalette und Wärme in der Stimme, wird mit vermerkt. Hat 3 Singles und ein Album gemacht. Mhm. Und war auf 46 Samplern vertreten.
Hoi.
Okay.
Und das Video ist im Comic-Stil. Und die Richtung ist Eurohaus. Die Maxi-CD laut Discogs liegt durchschnittlich bei 1 Euro. Der Höchstpreis liegt bei 3,56 Euro.
Super, hat sich ja gelohnt.
Aber es gibt noch eine Geschichte, die mich dann gewundert hat. Aber es war auch in den 90ern. Usos, auch andere haben das genauso gemacht. Die Musik ist von Joachim Haider. Sagt dir das was?
Joachim Haider. Sagt mir jetzt auf dem Anhieb nichts.
Da bin ich aber jetzt gerade eben baff, mein lieber Freund Marcelo. Joachim Haider ist einer der Haus- und Hofkomponisten von Roland Kaiser. Also Joanna, dich zu lieben und Amore, Amore. Also der ist verantwortlich für...
Ich dachte alle, Roland Kaiser-Songs kommen von Messerschmidt.
Nein. Er hat da auch seine Finger mit drin gehabt. Bei einigen Liedern bei Roland Kaiser.
Okay.
Bei Joanna. Wunderbar. Dich zu lieben. Und hat halt, wie auch andere Produzenten und Kommunisten in den 90ern geschaut, ja, was die können, kann ich auch irgendwo ein bisschen mitmischen.
Silvana, wo wir gerade bei dem Thema sind, wie ist es in der heutigen Zeit, Künstler zu sein. Es ist ja, der Markt ist ja nur mittlerweile so, dass viel auf digitalen Plattformen stattfindet, Spotify und was nicht alles und Apple Music, dass gar nicht mehr so in CDs gerechnet wird und solche Sachen. Wie ist das, wie geht man dann in der heutigen Zeit als Künstler damit um? Also ich halt finde das, glaube, es gab mal so den Maßstab, dass man sagt, okay, ich habe CDs verkauft, bin in den Charts, habe so und so viele CDs verkauft. Jetzt geht es eher nach Downloads oder nach Streams. Wie geht man da als Künstler heutzutage? Gib uns mal einen Einblick bitte, nimm uns mal mit.
Ja, das ist eine schwierige Sache, ne? Also das ist ein sehr, sehr breites Thema, wo man jetzt wirklich eigentlich inhaltlich 5 Podcasts wahrscheinlich mitfüllen könnte. Du hast die Misere ja schon angesprochen. Also das eigentliche Produkt des Künstlers ist entwertet worden, wenn man es ganz banal ausdrücken will. Auf Plattformen, also auf digitalen Plattformen verdient man minimal, also eigentlich verschwindend gering, davon kann kein Künstler leben. Es gibt ja diese eine Doku über Spotify, da kann man sich ja mal ein kleines Bild darüber verschaffen, wie schlimm es eigentlich ist. Und das Grundproblem ist, dass sich eigentlich die Plattenfirmen jetzt auch, also die drei großen, jetzt über die Pandemiezeit und sowas eigentlich auch wieder gesund gestoßen haben, weil die natürlich einen Haufen Verträge gemacht haben mit Spotify, also mit allen digitalen Plattformen bis auf Tidal haben die jetzt wieder Unterverträge. Das heißt, die kleinen mittelständigen Künstler, die sich selbst vermarkten oder kleine Vertriebe haben, die sind genauso am Arsch wie vorher. Also weil ich kann mir als Solokünstler alleine überhaupt keine Werbung auf Spotify leisten. Also da kann ich einen Kleinwagen für kaufen mir, also um eine Single zu bewerben, was völlig sinnlos ist. Und jetzt haben wir auch gerade das neue Thema gehabt. Zum Jahreswechsel hat Spotify ja angekündigt, alles unter 1000 Streams pro Jahr nicht mehr zu vergüten. Und das sind dann am Ende hochgerechnet 53 Millionen oder Milliarden, die da erstmal in der Tasche bleiben. Und die bleiben nicht in der Tasche, sondern die werden auf die großen Fische wieder umverteilt. Das ist halt genau das Problem, was wir überall haben. Und dadurch, dass wir als Künstler, wir können jetzt noch eine Platte produzieren, wir müssen auch eine Platte produzieren und viele gehen jetzt auf Vinyl, aber du hast eigentlich mit deinem eigentlichen Produkt keine Einnahmequelle mehr. Wo früher mittelständige Künstler ein Auskommen hatten, auf Konzerten, also CDs vertickt haben, kannst du vergessen. Das heißt, im Umkehrschluss, die Ticketpreise gehen nach oben.
Ja.
Was wir jetzt überall auch sehen, weil irgendwie muss ja das Geld irgendwie reinkommen. Und der Endkonsument, für den wird Kultur immer unbezahlbarer. Das heißt, er sagt sich, na dann gehe ich halt einmal im Jahr auf ein Konzert und dann kaufe ich mir den Künstler, den ich sonst nie sehen kann. Dann kaufe ich mir für 300 Euro eine Adele-Karte, wo ich mir an den Kopf greife. Und dann war es das für den Rest. Ich könnte mir aber natürlich auch 15 Tickets für kleinere und mittelständige Künstler kaufen und hätte viele unterstützt und nie den dicken Hai noch weiter gefüttert. Aber das ist nie so. Und diese Reflexion kann man ja auch nie von jedem erwarten. Es weiß ja auch nie jeder, wie ein Schreiner sein Handwerk und das verdient. Wir haben da alle keinen Blick hinter die Kulissen von allen. Und das ist ja auch wie, es ist ein Business, es ist ein Arbeitsplatz. Es ist, und da kommen viele Sachen dazu. Also ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, man muss einfach, also ich verdiene zum Beispiel mehr Geld damit, wenn ich meinen Konterfei auf den Beutel drucke, okay, als mit einem Song von mir.
Okay.
Ganz einfach, um es ganz platt zu sagen. Und das sind natürlich Sachen, das ist Plattenfirmen gesteuert gewesen und es hat niemanden Einhalt geboten, als die ganze Sache ins Laufen kam, wo man hätte noch andere Vergütungsmodelle entwickeln können. Ja, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt versuchen wir da irgendwie noch rauszukommen und mit Nachverhandlungen irgendwelche Sachen rauszuschlagen. Aber das wird immer nur den Dicken nützen. Deswegen heißt es auch Musikbusiness. Also ich kann nur den Leuten da draußen sagen, unterstützt Local Artists. Die werden leider auch nicht von den Öffentlich-Rechtlichen in der Form unterstützt, wie es sein müsste. Die bekommen die Steuergelder dafür eigentlich, genau diese Basisarbeit zu machen, was sie leider nicht tun. Und wir merken es auch in der sächsischen Radiolandschaft. Wir haben so viel Formatradio. Wir hören 5-mal am Tag die gleichen Songs. Und das hören wir, weil das Plattenfirmen gekauft ist. Weil es ist einfach so. Also es ist keine freie Entscheidung, dass die Leute gesagt haben, also ich möchte jetzt 10-mal am Tag den und den Song hören. Nee, die machen ja auch nur noch zu den Stoßzeiten an. Wenn die früh auf Arbeit fahren, wenn die abends nach Hause fahren, da haben die hohen Einschaltquoten. Es liegt einfach auch daran, dass sie sich auch nie mehr dass sie kein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie Radio interessant machen könnten.
Und das deckt sich teilweise mit dem, was uns Thomas Böttcher hier schon erzählt hat mit dem Radio.
Genau. Ja, und das ist halt so tot. Und leider Gottes ist da Deutschland schon wieder total im Hintertreffen. Es gibt ganz viele, also gucken wir nach Bulgarien, gucken wir in United Kingdom, gucken wir nach sogar in die Ukraine. Gucken wir in die Länder, die haben alle schon einen großen Wechsel gemacht. Da gibt es ganz viele Radiostationen, die sich gesagt haben, nee, wir machen einen neuen Sender und wir stützen uns auf unsere Musiker. Wir featuren die, wir fördern die und die haben Wachstumszahlen. Das ist unglaublich. Und wer checkt es wieder nie? Wir hängen wirklich, wir sind am Ende der Nahrungskette, was das leider angeht. Und ja, also ich meine, wir müssen uns als, wir sind, die Deutschen sind wahrscheinlich auch nicht das Volk, was so oft begehrt wie die Franzosen. Und das ist auch ein Problem von uns. Es fehlt natürlich auch an der Lobby. Die Musikindustrie, also die Musikschaffenden haben keine Lobby. Wir sind politisch eigentlich, das hat man jetzt ja bei Corona gemerkt, wir wurden als Erste, wir sind nicht relevant, obwohl wir relevant sind, finde ich. Wir sind für das Herz und die Seele. Wir sind die, also wir sind eigentlich das Gewissen der Gesellschaft. So finde ich zumindest. Und der Anzeiger, der auf bestimmte Sachen hinweist, ohne Kultur verarmt die Seele einer Gesellschaft. Das ist einfach so. Und ich glaube einfach, dass da die Parameter neu gesteckt werden müssen und die Künstler, es gibt jetzt ja wenigstens Tendenzen pro Musikverband zum Beispiel, bitte jeden Künstler dabei zu treten. Es ist ein Verband, eine Gewerkschaft, die sich jetzt für unsere Interessen einsetzt, desto mehr Mitglieder wir haben, desto mehr Chancen haben wir in Zukunft vielleicht politisch auch mehr Gehör zu finden. Und dann müsste natürlich auch viel Basisarbeit gemacht werden. Wir müssen Vereine unterstützen, Kleinkunstvereine, Kleinkunstbühnen, Bühnen, die Künstlern in den Anfängen eine Bühne geben, dass sie überhaupt erstmal spielen können und nie noch Geld mitbringen müssen, damit sie spielen dürfen. Das ist keine Starthilfe für keinen Künstler. Und Kunst und Kultur, wir gucken in die Geschichte, hat sich nie selbst getragen. Das ist einfach so. Das werden wir auch nie schaffen. Aber um die Vielfalt zu erhalten, müssen wir das tun und müssen das auch unterstützen. Und ehrenamtliche Leute, die solche Vereine, wie zum Beispiel das Q24 in Pirna, eine tolle Bühne, bietet tollen Künstlern eine Möglichkeit aufzutreten. Die machen alles ehrenamtlich, sind alles ehrenamtliche Mitglieder. Und solche Vereine braucht es viel mehr. Also, und die müssen wir unterstützen, die brauchen Gelder, die brauchen städtische Förderung und die dürfen nie auf Rentabilität geeicht werden. Das darf nie das Ziel sein. Das muss aufgefangen werden. Natürlich können sie nie nur Veranstaltungen machen, wo gar nichts reinkommt, aber eine Mischkalkulation wäre eine tolle Sache. Und wie gesagt, dann als Künstler, es wäre schön, wenn es eine faire Vergütung gäbe für jeden Song. Also wenn es ist möglich, faire Vergütungssysteme zu schaffen, ne? Also wir haben die Streamzahlen, wir müssen halt ein bisschen mehr drauf aufpassen, dass sich keine Sachen gekauft werden. Aber man kann faire Abrechnungsmodelle entwickeln und dann damit wäre allen geholfen. Und wenn es dann einfach fair geschichtet würde, so wie es wirklich reinkommt, dann könnten viel mehr Leute davon leben und könnten viel mehr Künstler auch sich darauf konzentrieren, was sie eigentlich machen möchten und sollen und können.
Also ich möchte jetzt unseren Zuhörern mal das Bild beschreiben, was ich gerade mir geboten hat. Also ich habe jetzt gerade eine junge Künstlerin mit sehr viel Leidenschaft gesehen. Da war sehr viel Leidenschaft mit drin in dem Appell. Also du lebst und brennst dafür. Das hat man dir wirklich angesehen und auch angehört. Ich denke, unsere Hörer werden das auch gehört haben. Und wo wir gerade beim Thema sind, gib uns mal einen Ausblick. Was ist denn jetzt demnächst bei dir live geplant? Was steht an?
Ja, ich bin dieses Jahr ja noch mit den Mädels auf Tour, mit der Best-of-Tour. Und da ist das ja sehr gut voll, deswegen werde ich dieses Jahr ein bisschen kürzer treten, was meine Solo-Sachen angeht. Die werden ein bisschen zurücktreten, weil ich jetzt aber auch schreibe. Ich schreibe gerade ganz viel neues Material, weil ich auch noch ein paar Neuerungen für mein Solo-Projekt vorhabe. Die verrate ich aber noch nicht, weil das ist noch top secret.
Okay.
Aber da kommen ein paar neue Sachen und ein paar spannende Sachen Ende des Jahres auf euch drauf zu.
Können wir gespannt sein?
Ja, es wird Veränderungen geben, die mich aber sehr freuen und auf die ich mich selber auch sehr freue. Und ich werde die Zeit nutzen, das jetzt ruhig aufzubauen, Songs zu schreiben, das Image dahingehend zu gestalten, wo ich mich jetzt sehe und wo ich mich verorten möchte. Und die Zeit nutzen, von den Mädels Abschieds zu nehmen, also auch die Tour und mich auch von also von Publikum zu verabschieden, was mich ja auch über 25 Jahre begleitet hat. Ja. Da sind ja auch an vielen Orten Freundschaften entstanden. Da freut man sich, weil man da regelmäßig gespielt hat. Da kommen Menschen, die man, ja, auf die man sich einfach freut und denen man gerne nochmal so eine Show bietet. Und das Best of ist wirklich großartig. Also wenn jemand von euch eine Chance hat oder noch kein Ticket hat, es gibt noch ein paar Tickets. Leider nicht mehr für Dresden, aber in Freital könntet ihr noch aufs Konzert kommen. Es gibt noch in Freital einen Extratermin. Da spielen wir aber eine Sommernacht, da spielen wir kein Best of. Das ist am 25. August. Aber was hier noch in der Nähe ist oder was sich immer lohnt, auch was eine Reise wert ist, ist Senftenberg, das Amphitheater da an dem Senftenberger See.
Genau.
Das ist mega schön.
Das ist toll, habe ich mir sagen lassen.
Genau, und da spielen wir am 30. August. Da könnte man zum Beispiel sich noch ein Ticket sichern.
Okay, Tickets von euch gibt es, habe ich gesehen, bei Eventim?
Genau, zumeist. Genau. Oder Reservix auch ganz, ganz viel.
Genau, eigentlich. Und ansonsten alle Infos über dich gibt es auch auf deiner Webseite, die
genau.
heißt
www.miss-rockester.com.
Und der Jens möchte jetzt gern noch wissen, wie du auf diesen Künstlernamen gekommen bist.
Ja, also der Künstlername ist wirklich eine alte Geschichte, die kommt tatsächlich aus meiner Studienzeit. Das ist ja 12 Jahre her und ich hatte wirklich damals überlegt, ich habe damals noch englischsprachige Musik gemacht. Und das hat so ein bisschen die Wurzel darin, ich wollte eben diese literarische Seite von mir und die Popwelt so ein bisschen miteinander verbinden und meine Einflüsse aus Rock, Orchester, Musik und so in einen Namen packen. Und es gab ein Lieblingsbuch von mir, das ist immer noch eins meiner Lieblingsbücher, Jane Eyre. Von Charlotte Brontë.
Okay.
Ja, aus der Industrialisierungsära. Und da gibt es, ist eine tolle Liebesgeschichte. Und der Mr. Rochester ist so ein Isegrim, so ein sehr kerniger Typ, Mann, und den sie irgendwie für sich gewinnt. Und also da sind so die schönen Seiten von Männlichkeit und Weiblichkeit in dem Buch drin. Und ich fand das immer so schön. Und deswegen habe ich mich, ist diese Romanfigur hat quasi meinem Namen Paten gestanden.
Aber so ein Isegrim bist du nicht.
Also, nein, nein.
Also wir haben ja wirklich eine sehr offene und lebenslustige und leidenschaftliche Künstlerin kennengelernt. Also
ja, ja.
Fand ich, um dann langsam Richtung Ende zu kommen, weil wir haben heute wirklich schon sehr, sehr lang gesprochen, hast du uns sehr viele Informationen gegeben. Eine letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Hm. Vielleicht eine Gretchenfrage, ist der Abschied oder die Entscheidung, da bei den Mädels auszusteigen, ist das sehr schwer gefallen oder hast du gesagt, ich muss die Entscheidung jetzt treffen oder wie was ging, weil nach 25 Jahren ist natürlich, ja, ja. Da hängt, das ist mehr als die Hälfte deines Lebens, ne, die du mit denen verbracht hast.
Das stimmt, also es war keine leichte Entscheidung, ich trage mich damit schon viele Jahre und der Punkt ist einfach, die Mädels, wer die Mädels kennt, weiß, dass wir meistens Coverprogramme machen. Also es ist immer eine Konzeptshow. Also wir haben ein Thema, wie zum Beispiel bekannt aus Film und Fernsehen. Und dann suchen wir uns Filmmusiken, Songs, die aus dem TV sind und machen daraus ein Programm mit dem roten Faden, mit Songs, die uns beeinflusst haben und machen daraus eine Show. Und so ist das nach jedem Thema. Aber es sind halt nie Eigenkompositionen gewesen. Und dieses Herz, das an meiner Brust schlägt, um selber Songs zu machen, das wurde halt nie bedient. Und neben so einem großen Schiff, wo einfach, wenn du den Kalender aufmachst und das neue Jahr beginnt, sind erstmal 150 Tage schon mal weg.
Okay.
Und also mit Proben, mit Auftritten, also wir haben vor Corona hatten wir über 100 Konzerte im Jahr. Und danach und dazwischen, und da sind natürlich dann auch immer die Tage dann schon geblockt, wo auch andere Anfragen wären. Du kannst daneben kein Soloprojekt aufbauen, wenn du dann Termine absagen musst, wo du halt vielleicht die Chance hast, Publikum zu erreichen. Also du musst dich dann immer entscheiden und ich habe mich dann immer größtenteils dafür entschieden, aber es hat halt immer wehgetan ab einem bestimmten Punkt. Und ich habe jetzt 25 Jahre gecovert und wenn ich den Schritt jetzt nicht gehe, dann gehe ich nicht mehr.
Okay.
Und das war dann im Endeffekt so der Punkt, wo ich dann mit den Mädels eigentlich zusammen diese Entscheidung getroffen habe. Und ich werde jetzt auch von meinem Soloprojekt nie leben können. Also den Zahn kann ich mir auch gleich mal ziehen. So. Also ab nächsten Jahr ist alles neu. Und ich werde mich dann halt parallel als Sängerin verdienen, sozusagen. Okay. Als freie Sängerin auf dem freien Markt für Projekte. Und ich habe da auch Bock drauf, weil ich kann wieder klassisch singen, ich kann ein bisschen Jazz machen, ich kann so ein bisschen Pop-Rock-Sachen machen. Und das will ich auch machen. Also so verschiedene Genres einfach auch mal wieder.
Okay.
Da war die Zeit nie dafür und ja.
Jetzt
habe ich sie.
Okay, liebe Silvana, wir kommen langsam zum Schluss. Ich werde meine abschließenden Worte dann Jens und du bist dann der Gast, dem Gast gewidmet, was letztes Wort. Ich bin dir unglaublich dankbar, dass du das eingerichtet hast, aus Radebeul herzukommen. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es ist viel, viel mehr rausgekommen, als ich erwartet habe. Ich bin wirklich erstaunt über die ganze Sache. Ihr findet Silvana und die Mädels findet ihr unter Miss Rockester oder unter die Mädels findet ihr auch bei Spotify, haben wir drüber gefunden. Die Webseite hat sie schon gesagt. Auch der Appell von mir, supportet lokale Künstler.
Unbedingt.
Da könnt ihr nie was falsch machen. Wie gesagt, Silvana, vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir natürlich auf deinem weiteren Lebenswerk mit deinen beiden Projekten wünschen wir viel, viel, viel Erfolg.
Dankeschön.
Wenn wir die Chance haben, werden wir auch mal beim Konzert vorbeigehen. Jens?
Viele werden jetzt gedacht haben, die ganze Zeit ist er überhaupt noch da.
Ja, der ist noch da.
Ja, er lebt noch.
Ja, er war jetzt einfach in der Wartestellung hat sich das Gespräch gerade eben angehört zwischen euch beiden, was du zu erzählen hattest, Silvana, und natürlich, was mein lieber Kollege Marcello immer so ein bisschen nachgefragt hat. Und natürlich, wenn sich die Gelegenheit gibt, sind wir mal dabei bei deinem Konzert. Ich kann dir auf alle Fälle positive Erlebnisse von meiner Schwester darstellen. Die waren zum Weihnachtskonzert von den Mädels voriges Jahr in Dresden mit dabei und haben im Grunde genommen auch schon wieder gebucht für dieses Jahr, das Weihnachtskonzert. Ich selber habe auch nochmal die Chance genutzt, mir mal mehr reinzuhören. Der Name selber sagte mir was, Mädels, alles drum und dran. Schon beeindruckend, was man so hören kann. Jetzt gebe ich noch eine kleine Aufgabenstellung von meinem lieben Freund Marcello. Der wird am Schluss nochmal ein Mini-Potpourri nochmal hinten dran schneiden bei unserer 90er-Folge, sodass der eine oder andere Hörer, der an sich noch nicht so die Berührung mit halt den Mädels oder mit deiner Stimme bekommen hat, einfach mal nochmal einen kleinen Querschnitt sieht oder hören kann, mal kurz hören kann. Und das ist schon beeindruckend und da wünsche ich dir natürlich auch alles, alles Gute und dass du irgendwann dann so weit bist, inwieweit du das willst oder nicht willst, dass du als Solokünstlerin auch mal im hiesigen Medienzirkus stattfindest in Film, Funk und Fernsehen allein.
So, jetzt allein. Hast du meine Ausleitung kaputt gemacht. Also ja, von meiner Seite vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war eine längere Ausgabe diesmal. Ich fand sie trotzdem sehr, sehr interessant. Wie gesagt, Silvana, vielen, vielen Dank. Von mir soll es das gewesen sein. Ich übergebe das Wort jetzt an Jens. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Also, liebe Freunde, dies soll gewesen sein, die 90. Folge. Ich muss mal zusammenrechnen, ob wir zusammen auf 90 kommen, aber wir sind schon drüber. Also Nein, auf alle Fälle toi toi toi, alles Gute nochmal für die Zukunft und liebe Freunde, es geht weiter. Es tut uns leid, es geht weiter. Folge 91 in einer Woche. Viel Spaß und danke fürs Zuhören.
Und jetzt habe ich noch ein letztes Wort.
Du darfst jetzt alles sagen, was du willst. Du kannst Werbung nochmal für deine Tour machen, für alles mögliche. Ausleitenden Wörter sind deine.
Oh Gott, da bin ich jetzt völlig überrumpelt. Ich danke auch nochmal fürs Zuhören und ich danke natürlich in erster Linie für die Einladung, die über Instagram zu mir gekommen ist. Das kann man ja irgendwie auch nochmal dazu sagen. Ja, es ist schön, es ist wichtig und ich würde mich auch freuen, wenn ihr lokale Künstler unterstützt, ein bisschen guckt, wo ihr mal präsent sein könnt, euch Konzerte anguckt in kleinen Clubs um die Ecke und selber auch irgendwie aktiv werden könnt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in meine neue Single mal reinhört. Die kommt am 22.03. Und die ist sogar mit einem Videoclip. Das ist die zweite Version von Nein. Den Song habe ich letztes Jahr im Dezember schon mal rausgebracht. Es ist ein Antikriegssong geworden, ohne dass ich das wollte. Und ich habe lange überlegt, ob ich ihn rausbringe. Aber ich habe mich dann doch dazu entschlossen und habe jetzt eine akustische Version dazu gemacht. Ganz, ganz puristisch. Und ja, hört da gerne mal rein. Es ist was fürs Herz und es soll Mut machen und nicht runterziehen. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht nochmal auf der Mädels Abschiedstour vorbeikommt. Best of steht auf dem Label. Ist eine tolle Show. Es lohnt sich. Es ist aus allen geilen Programmen der Vergangenheit was dabei. Schaut einfach mal auf die Tourdaten bei mädels.de oder bei missrockester.com. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Bleibt gesund und immer hoffnungsvoll. Tschüss. Sch-